ARD.
Der FC Bayern gewinnt gerade fast alles, die Bundesregierung im Moment keinen Blumentopf. Kann die Regierung Merz noch zu einem Team aus deutschen Meistern werden? Kriegt die Regierung die Kurve, Herr Söder? Das fragen wir einen, dessen Partei dazugehört, den CSU-Chef und bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder. Und später in der Sendung die Unternehmerin Melanie Baum und den Chefredakteur von Politico Deutschland, Gordon Ripinski. Willkommen Ihnen allen zu Hause und natürlich auch unserem Live-Publikum. Schön, dass Sie da sind. Willkommen, Herr Söder.
Schönen guten Abend.
Herr Söder, ich habe es ja gerade gesagt, der FC Bayern gewinnt fast alles. Sie waren gestern auch bei der Meisterfeier. Nur fürs Finale in der Champions League hat es nicht ganz gereicht dieses Mal, als die Bayern ausschieden am 6. Mai im heimischen Stadion. Da waren Sie auch zugegen und haben ein Foto gepostet von sich und Lars Klingbeil vor dem Spiel, weil Sie lächeln hier noch. Und Sie haben drunter geschrieben, hier sind wir einer Meinung. Was sagt uns das? Schwarz-Rot im Stadion und dann gewinnen selbst die Bayern nicht mehr?
Jetzt könnte ich es einfach machen. Ich hätte zu Lars Klingbeil gesagt, als er bei Real Madrid nicht dabei war, sind wir weitergekommen. Aber das wäre jetzt zu einfach. Ich fand das ein gutes Signal einfach, weil er ist ja Bayern-Fan, was jetzt eher ungewöhnlich ist für einen Sozialdemokraten aus dem Norden. Und das fand ich ein gutes Signal. Aber Fußball ist Fußball und Politik ist Politik.
Aber wenn Sie da posten, hier sind wir einer Meinung, heißt das im Umkehrschluss, sonst sind wir eigentlich nicht so viel einer Meinung?
Da sind wir leichter einer Meinung gewesen beim Fußball.
Gut, dann kommen wir doch mal zur politischen Ebene. Am Dienstag dieser Woche gab es einen Koalitionsausschuss. Und da haben deswegen auch alle ziemlich gebannt drauf geguckt, weil der vorherige in der Villa Borsig fast in einem Eklat geendet hätte. Ist es schon ein Erfolg, wenn es ruhig bleibt?
Also die Villa Borsig war nicht erfolgreich, aber sie war nicht so schlimm, wie es jetzt im Nachhinein dargestellt wurde. Es war ja schon so bei dieser Villa Borsig, dass in ein, zwei Tagen zuvor es viel Streit gab zwischen Finanzminister, Wirtschaftsministerin. So war die Stimmung ohnehin ein bisschen schwierig, als man reingegangen ist. Auch die Bevölkerung war sehr unsicher wegen den hohen Energiepreisen. Deswegen war das von vornherein eine sehr schwierigere Situation, die wir uns auch selber, glaube ich, nicht leichter gemacht haben.
Die sich auch selber eingebrockt haben?
Ja, weil sie dabei auf jeden Fall nicht leichter gemacht durch die Abläufe und der langen Diskussion dort. Und deswegen war das die Woche schon anders. Vor allem deswegen anders, weil jeder Beweis jetzt schon, worauf es ankommt. Es gab ja nach dieser Villa Borsig, gab es ja auch viele Äußerungen und negative Äußerungen, auch zum Teil der Partner übereinander. Ich nehme für mich in Anspruch, dass ich das bewusst nicht gemacht habe. Und dann hat jeder gemerkt, so kann es ja nicht weitergehen. Denn die Alternative, anstatt gut zu regieren, irgendwas anders zu tun, die ist in jedem Fall die schlechteren. Deswegen war der Dienstag schon sehr positiv, weil man auch die Fahrpläne vereinbart hat, weil man sich grundlegend ausgetauscht hat und weil man auch bewusst ist, in welcher Situation man ist.
Aber haben Sie sich dann tief in die Augen geschaut zu Beginn und sich in die Hand versprochen, dass man künftig respektvoller miteinander umgeht?
Ich glaube, das musste man sich nicht versprechen, weil jeder hatte die 10, 12 Tage dazwischen eben erlebt und auch gemerkt, dass dann schnell so ein Schwungrad entsteht an Formulierungen. Wenn die Spitzen einen Eindruck vermitteln, sie seien sich nicht einig oder sie hätten auch kein Band mehr, gemeinsam regieren zu wollen.
Klar, aber haben Sie gar nicht darüber gesprochen?
Dann können Sie der zweiten und dritten Reihe auch schlecht vermitteln, dass Sie sich dran halten. Meistens gibt es ja so, dass dann noch stärker argumentiert wird, je weiter Sie sich vom Zentrum entfernen. Ich glaube, das hat jeder schon vorher gewusst. Insofern war der Abend wichtig, war produktiv. Und wir haben auch in viel diesen Fahrplänen, wird über den Fahrplan geredet, aber wir haben auch die verschiedenen Themen so ein Stück ausgelotet, also wo sind Einigungskorridore, wo nicht. Und deswegen, glaube ich, war das schon insgesamt sehr positiv, bleibt aber dabei, am Ende zählt nur, was hinten rauskommt. Das heißt, das Ergebnis, und das wird man dann in den nächsten Wochen sehen.
Wie sieht denn der Fahrplan jetzt aus?
Ja, die großen Brocken vor dem Sommer. Ich meine, man muss ja dazu sagen, wir haben ja eigentlich relativ viel in dem ersten Jahr gemacht an Beschlüssen, an Abschreibungen, Sonderinvestitionsprogramme, Heizgesetz,
Bürgergeld und vieles mehr. Aber jetzt wollen Sie vier ganze Reformen bis zum Sommer
schaffen? Ja, der Punkt ist natürlich, dass sich die Lage in diesem halben, dreiviertel Jahr durch die ständigen neuen Zölle der Vereinigten Staaten und die zweite große Energiekrise innerhalb von 4, 5 Jahren.
Gut, aber Sie wollten bei der Villa Borsig auch schon Reformen beschließen und dann wurde das auch nichts. Ne?
Weil sich die Lage damit deutlich verschärft hat, ist der Reformdruck umso größer. Die Wettbewerbsfähigkeit steht mir an. Wir haben übrigens in der Villa Borsig auch zwei Beschlüsse gefasst, die sehr wichtig waren. Einerseits die Entlastung beim Tankrabatt, der auch wirkt. Und was ich auch sehr wichtig finde, industriepolitisch, vielleicht nicht so schlagzeilenträchtig, die klare Haltung Deutschlands zum Thema Aus vom Verbrenner aus in Europa, was für die Automobilindustrie und damit für viele Arbeitsplätze notwendig und wichtig ist.
Die Bundesregierung will bereits seit einem Jahr Reformen auf den Weg bringen. Jetzt sollen sie kommen, also zum Thema Steuern, Arbeit, Rente und Bürokratieabbau.
Alles Gesundheit gehört auch noch mit dazu.
Gut, da,
das ist
ja
jetzt
schon
im
dabei.
Verfahren aber richtig, aber das ist ein wirklich... Also wenn
alles,
das alles
in einem
gelingt,
Paket oder alles nacheinander?
Ich glaube, dass es am Ende in einem Paket stattfinden muss. Warum ist das auch so? Weil es dann erstens mal objektiv notwendig ist, weil wir einfach Zeit- und Reformdruck haben. Zweitens haben wir, es ist subjektiv notwendig, weil auch die Bevölkerung, die Menschen, aber auch die Wirtschaft erwartet jetzt endlich einen tatsächlichen Ruck und einen Satz nach vorne. Und ich glaube auch, dass es am Ende in der Abstimmung leicht ist. Wenn man nur das Mikromanagement im Detail betrifft, dann verhakt sich schneller, als wenn wir am Ende große Pakete haben, die man dann auch gemeinsam abstimmen kann, in der sich dann auch, wie es in einer Koalition halt so ist, Koalition funktioniert nicht, dass einer den anderen dominiert, aber es muss dann für alle möglich sein, mitzugehen.
Und diese vier dicken Brocken, wie wahrscheinlich ist das, dass die bis zum Sommer kommen?
Ich halte es für zwingend notwendig.
Weil da gibt es ja auch Wahlen irgendwann mal im Herbst und darauf nehmen Sie vielleicht auch noch Rücksicht.
Ja, das glaube ich wäre falsche Positionierung.
Wieso?
Ich fand es schon falsch, dass man zu lange gewartet hat, um wegen den Wahlen in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg. Wir hatten immer darauf gedrängt. Klar, wir hatten auch da keine so große Wahl im Vergleich, aber wir haben gesagt, lasst uns das machen. Da gab es immer wieder Zurückhaltung, immer noch mal hinausschieben. Es wird nicht besser, wenn man Dinge, die man tun muss, endlos verschiebt. Und es ist auch ein schlechteres Signal, denn ich glaube, unterm Strich ist nicht so schlimm, eine Reform zu beschließen, die in Details kontrovers diskutiert wird. Weil Sie können nichts, was Sie verändern, so beschließen, dass jeder Hurra ruft. Dann hätten wir es nämlich schon lange gemacht. Aber gar nichts zu tun, gar nichts zu entscheiden, ist in der jetzigen Situation die eindeutig schwächere und schlechtere Alternative. Es gibt einen objektiven Handlungsbedarf und den muss man jetzt erfüllen. Das ist die Verpflichtung, die man hat.
Jawohl.
Und da es ja auch keine Alternative dazu gibt, auszuweichen, aufzugeben, Angst zu haben oder Sonstiges, wäre es falsch.
Aber
ich glaube, dass das für die Wahlen im Herbst eher sogar gewinnbringend ist, wenn man klare Reformen beschließt.
Aber es wird jetzt ganz schön Druck geben, auch insofern, als dass ja auch noch die Sozialpartner dazukommen wollen. Friedrich Merz hat die in den Koalitionsausschuss Anfang Juni jetzt geladen, Arbeitgebervertreter und Gewerkschafter. Glauben Sie, die haken, die nicken die Ideen einfach ab oder wie sollen
das
klappen?
Abnicken, wenn Sie sehen. Also ich kann dazu sagen, wir haben in Bayern eine sehr gute Erfahrung gemacht. Ich hatte letzte Woche erst wieder so ein solches Gespräch. Das hilft schon und man muss es mehrfach machen. Bei den Sozialpartnern ist es jetzt zwingend notwendig. Also ich habe heute Abend noch Interviews gehört von den Gewerkschaften. Da wird eher auf statt abgerüstet. Da wird eher verbal nach oben gefahren als nach unten. Das kann man als Ritual sehen. So ist es ja manchmal vor Tarifgesprächen auch, wie Sie wissen. Aber ich halte es für zwingend notwendig, dass da jeder aus seiner engen Haltung herauskommt. Am Ende brauchen wir einen Kompromiss fürs Land. Und es bringt ehrlich gesagt auch gar nichts, wenn bei den jeweiligen Veranstaltungen die einen ausgelacht und die anderen von einigen ausgebuht werden. Dann wird am Ende gar nichts passieren. Und mal ehrlich, müssen wir doch wissen, der Kompromiss ist Teil unserer Demokratie. Der Kompromiss ist nichts Falsches. Ohne Kompromiss haben wir aber keine Lösung. Und darum brauchen wir alle am Tisch. Und ich fände eine Art neues Bündnis für Arbeit, wenn man das auf den Weg bringen könnte. Das fände ich gut. Wir machen es bei uns.
Warum kommt das jetzt erst? Warum ist denn das nicht früher passiert, Herr Söder?
Ja, also
ich sage Ihnen mal, ich kann Ihnen gerne mal vorlesen. Es ist uns aufgefallen, am Tag der Arbeit gab es ja schon sehr viel Druck von den Gewerkschaften gegen den Kurs der Regierung. Und da fiel uns auf, dass Ihr Kollege, Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Hendrik Wüst, einen Beitrag in den sozialen Medien postete. Deutschland braucht jetzt kein Gezänk, es braucht einen Konsens 2030. Ein echtes Bündnis Gewerkschaften, Arbeitgeber und Politik an einen Tisch. Hat er Sie und Friedrich Merz inspiriert, jetzt auch mit den Sozialpartnern zu sprechen?
Für mich kann ich sagen, nein, weil ich habe das nicht gelesen gehabt, aber es ist in der Sache richtig. Wie gesagt, ich mache das als Ministerpräsident die ganze Zeit. Ich sage mal Beispiel. Um der Automobilindustrie zu helfen, haben wir einen staatlichen
Transformations... Ich weiß, dass Sie es in Bayern machen, weiß ich, dass Sie machen das regelmäßig, aber warum ist das auf Bundesregierungsebene
passiert? Ja, hat sich anscheinend auch zwischen den Koalitionspartnern dort nicht so ergeben gehabt. Ich finde den Schritt jetzt auch richtig, zumal man auch gemerkt hat, dass immer weiter nach oben die Schraube gedreht wurde. Ich meine, jetzt kann man sagen, der 1. Mai... Ich habe irgendwo gelesen, hat mal jemand gesagt, man soll nicht alles ernst nehmen, was am 1. Mai gerufen, geschrieben wird. Das sei ein bisschen wie der politische Aschermittwoch der CSU. Also, dass man da auch ein bisschen temperamentvoller rangeht, mag alles sein. Aber ich finde, es ist der Punkt erreicht, wo alle auch an den Tisch müssen und sich auch mal in die Augen schauen müssen, ob wir den gleichen tatsächlich Auffassung haben, wie es um die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft steht.
Ist es jetzt der Punkt erreicht, Herr Söder? Hätte das nicht längst passieren müssen?
Ich finde, es ist ein guter Punkt jetzt. Weil
es ist so ein massiver Widerstand, vermutlich von den Gewerkschaften zu erwarten. Das konnte man ja jetzt schon, Sie haben es gerade angesprochen, ja, ich zeige es jetzt auch noch mal für die Zuschauer. Das wurde schon, konnte man schon sehr schön beobachten, als Friedrich Merz diese Woche, am Dienstag war es, beim DGB-Treffen war und die Reform verteidigen musste. Schauen Sie mal, wie er da begrüßt wurde.
Das alles ist keine Bösartigkeit von mir oder von der Bundesregierung. Ja, meine Damen und Herren, das ist Demografie und Mathematik. Und deswegen will ich es noch einmal sagen, diese Reformvorhaben sind keine Bedrohung, sondern sie sind eine große Chance. Sie sind eine große Chance, meine Damen und Herren.
Klingt das nach Kompromissbereitschaft?
Nee, aber es klingt auch noch falsch. Also wenn man ehrlich, man kann doch, also wenn, also in der Rentenpolitik zum Beispiel, wir haben immer weniger Junge und die Älteren leben länger. Gut, das ist eine demografische Herausforderung, die lässt sich tatsächlich mathematisch berechnen.
Aber Sie brauchen die Gewerkschaften, die zum Beispiel keine Rentenkürzung akzeptieren.
Ja, aber es gibt ja auch keine Rentenkürzung für wenigen Tagen. Es ist eine Rentenerhöhung fast 5% beschlossen.
Aber die werden auch keine. Glauben Sie denn, erwarten Sie von den Gewerkschaften, dass sie Zumutungen akzeptieren werden?
Naja, also zunächst mal, die Regierungspolitik macht Parlament und Regierung. Und nicht allein die Sozialpartner. Aber sie einzubringen und zu bewegen, mitzumachen, ist zwingend notwendig. Die Gewerkschaften können genauso wenig immer Nein sagen, wie es die Arbeitgeberverbände tun können.
Müssen die Arbeitgeber auch Zumutung akzeptieren?
Jeder muss ja einen Beitrag dazu leisten, sonst wird es ja nicht funktionieren und muss das auch umsetzen. Aber ich fand zum Beispiel beim Gewerkschaftstag, unser DGB-Vorsitzender hat uns erzählt, das war sehr medial fokussiert, diese Berufe. In der Gesamtrede war Beginn Beifall, am Ende dann auch Beifall verabschiedet. Und es ist auch bestimmte Gewerkschaftsteile zu denken. Ich kann nur eines sagen. Wer glaubt ständig, sozusagen die Leute noch mehr auf die Palme zu bringen, um irgendeinen Ertrag zu haben, der wird keinen Effekt haben. Wenn wir nicht endlich kapieren am Ende, dass wir in Deutschland uns alle bewegen müssen, wenn wir das nicht tun und alles nur schlecht machen, wird am Ende nur eine Kraft gewinnen, das sind die Radikalen von der AfD.
Da sind sich, glaube ich, alle in ihren Reihen einig. Nur es war kein Fehler, die Sozialpartner vorher eingebunden zu haben.
Es gab vorher noch nicht den Verfahrensweg, der jetzt beschlossen wurde. Und deswegen finde ich das Timing jetzt an der Stelle richtig. Ich hoffe, dass alle auch sozusagen bereit sind, damit zu machen.
Wie sieht der Verfahrensweg genau aus?
Es gibt verschiedene. Die Gesundheitsreform ist quasi jetzt im parlamentarischen Verfahren. Die Rentenkommission macht einen Vorschlag für die Rente. Es geht in den gleichen Bereich. Der Finanzminister macht einen Vorschlag für die Steuer, der dann miteinander besprochen wird. Und ich hoffe, dass die Arbeitsministerin einen Vorschlag macht für den Reform des Arbeitsmarktes. Dann kommen wir gut zusammen. Und das Thema Bürokratie gibt es in einer anderen Arbeitsgruppe. Da ist man aber relativ weit schon bei der Entlastung.
Wir wollen besser verstehen, Herr Söder, warum einige schiefhängt in der Koalition. Wir wollen noch mal ganz kurz zurückblicken in diese Tage der Villa Borsig.
Können wir lieber nach vorne blicken.
Ja, aber das ist wichtiger. Es ist wichtig, um ein paar Dinge zu verstehen, bei dem Sie ja, ich habe schon gesagt, Reform beschließen wollten. Ja. Herausgekommen ist dann ein Tankrabatt, den die eigene CDU-Wirtschaftsministerin bei jeder Gelegenheit blöd findet.
Und nein, das tut sie jetzt nicht. Das können Sie jetzt nicht sagen.
Und eine 1.000-Euro-Prämie, Einmalprämie, die die Unternehmen ihren Mitarbeitern abgabe- und steuerfrei hätten zahlen können. Deswegen war es ja im Bundesrat gescheitert. Wer genau kam eigentlich auf die Idee?
Der Vorschlag kam sehr spät am Sonntagabend von der SPD, weil ein anderer Idee und anderer Vorschlag der Arbeitnehmerpauschbetrag, über den geredet wurde, nicht finanziell realisierbar war. Jedenfalls war sich das Finanzministerium klar, das kann man wohl nicht finanzieren auf einen Schlag. Das wäre dann eher was für die große Steuerreform in einem Gesamtpaket zu machen. Da kam dann dieser Vorschlag von Seiten der SPD.
Und Sie waren sofort dafür?
Nee, aber am Ende haben wir halt ein Gesamtpaket gemacht. Und es wurde darauf verwiesen, dass zum einen das schon einmal während der Ampel funktioniert hätte. Das war der erste Punkt. Mhm. Und das Zweite wurde, und es war später beim Bundesrat das Relevante. Beim Bundesrat war ja am Ende bei den Ländern die Frage, was kostet es und was ist das für Belastung der Länder. Die ursprüngliche Finanzierungsidee war, das kostet 700-800 Millionen Euro, war die Aussage. Und es wurde quasi mit dem Thema Tabak und Tabaksteuer kompensiert, sodass keine Belastung entstehen würde. Das hat sich dann in den darauffolgenden 2 Wochen gezeigt. Da wurde erstmal was nachgebessert für die Arbeitgeber, dass man das bis 2027 machen kann. Mhm. Da hat sich die Situation da etwas entkrampft.
Aber
Und dann wurde eben festgestellt, dass es 3 Milliarden am Ende kosten würde. Und zwar mit massiven Steuerausfällen. Und das war der Grund, warum die Länder gesagt haben, sie können das nicht machen.
Aber als diese Idee entstand in der Villa Borsig, haben Sie das mitgetragen?
Die Grundidee zu helfen ist nicht schlecht. Aber die Umsetzung hat dann dazu geführt, dass es kaum machbar war. Und ich finde es dann am Ende, wenn man feststellt, dass etwas nicht funktioniert. Mhm. Ich kann mich erinnern, dass Angela Merkel mal während Corona, können Sie sich erinnern, da haben wir auch so eine Idee gehabt in der MPK.
Die Osterruhe.
Richtig. Und da hat sie dann sogar sich öffentlich quasi das zurückgehört und gesagt, die Idee hat nicht funktioniert, tut mir leid.
Hätten Sie sich dafür entschuldigen sollen?
Also ich glaube, am Ende war es so, dass wir jetzt gesagt haben, das Ding ist vom Tisch und damit ist auch nichts passiert oder so. Und hätte man vielleicht anders machen können. Aber das Geld, das man wahrscheinlich eh nicht hatte, dafür auszugeben, das kann man jetzt, wenn dann in der großen Reform, zum Beispiel bei Steuer, besser
so annehmen. Sie haben es jedenfalls mitgetragen, die Idee grundsätzlich. Und eine Woche später, Sie haben es auch schon begründet, war Markus Söder dagegen. Und er hat das begründet in der ARD im Bericht aus Berlin folgendermaßen.
Es war eine gut gemeinte Idee. Es hat sich dann aber in den Tagen danach gezeigt, dass sie in der Wirtschaft auf großen Widerstand gestoßen ist. Ich hatte eigentlich gedacht, dass es davor Absprachen gegeben hätte mit der Wirtschaft, ob das vielleicht gut sein könnte. War offenkundig nicht der Fall. Also es gab großen Widerstand.
Von wem genau hätten Sie Absprachen mit der Wirtschaft erwartet?
Absprache nicht, vielleicht Informationen. Ich hatte gedacht, es gab ja an dem Freitag vor der Villa gab es ja eine große Runde, über die sich ja der Ärger entzündet hat zwischen Wirtschaftsministerin und Finanzminister. Sie erinnern sich vielleicht.
Ich erinnere mich, ja.
Da gab es eine große Runde mit der Wirtschaft.
Da gab es die Idee ja noch nicht.
Weiß ich nicht, da höre ich Unterschiedliches aus der Runde. Einige sagen, es wäre da andiskutiert und andere sagen, nein. Ist jetzt aber auch ein bisschen Mimimi, das zu diskutieren, sondern es hat am Ende in der Umsetzung nicht so funktioniert, wie es hätte funktionieren können.
Weil das klingt so, als würden Sie sich distanzieren. Sie gehören ja auch zu dieser Koalitionsgemeinschaft.
Ja, ja,
und hätten auch Gespräche mit Arbeitgebervertretern.
Haben wir gemacht am Tag. An dem Montag, also aus dem Montag der Pressekonferenz, hatte ich am Nachmittag bereits eine Riesenrunde mit unseren Arbeitgebern und auch mit der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft. Herr Dulger war da in Bayern, da haben wir darüber gesprochen. Und da gab es zum Beispiel den Hinweis, ihr müsst es länger ziehen, jetzt nicht 26, 27. Ihr müsst es so geländegängig machen, dass es Teil von Tarifgesprächen sein konnte. Das hatte ich der Bundesregierung auch mitgegeben. Das hat sie dann auch beschlossen.
Ja, aber Sie kennen doch die Lage der Wirtschaft und Sie kennen auch die Meinung.
Nee, aber Sie wollen jetzt sozusagen Ihre Meinung bestätigt fühlen. Aber wenn Sie nochmal zuhören, ich habe tatsächlich an dem Montag, haben wir dann drüber geredet. Dann ist was geändert worden und dann kam aber noch mal dazu, dass das so teuer gewesen ist. Die Länder haben nicht abgelehnt.
Haben Sie denn mit den Ministerpräsidenten der unionsgeführten Länder telefoniert?
Ja, das ist nicht meine Kernaufgabe, das ist ja Aufgabe der jeweiligen Partei. Ja,
aber Sie waren der einzige Ministerpräsident, der bei dieser Entscheidung zugegen war.
Aber ich bin ja nicht Sprecher der
Ministerpräsidenten. Nein, aber Sie hätten ja mal rauskriegen können, ob das Ding an die Wand fährt oder ob die womöglich mit an Bord sind.
Ich gehe davon aus, dass zum Beispiel mit Frau Schwesig und Frau Rehlinger dass da der SPD-Vorsitzende spricht. Und ich gehe fest auch davon aus, dass mit den CDU-Ländern der CDU-Vorsitzende spricht. Ich habe mit dem CSU-Ministerpräsidenten geredet sozusagen. Also ich habe es für mich halt entschieden.
Und wenn Sie dann schon eine Ahnung davon gehabt haben müssen, dass das Ding wahrscheinlich nicht durchkommt im Bundesrat, wieso wurde das nicht gestottet und wurde sehenden Auges diese...
Es gab
dieses
wohl die Diskussion,
ja,
es gab wohl, ja, ich weiß nicht, Desaster, das ist, also
das
ist
war jetzt, schon für die Bundesregierung kein schönes Bild.
Ja, nicht schön, aber zwischen nicht schön und Desaster ist schon mal ein Unterschied. Wir haben ja immer die Fähigkeit, alles, was irgendwie nicht so gut läuft, gleich zum Ultra, zu der quasi schlimmsten Ereignis aller Zeiten zu machen. Schön war es nicht, haben Sie völlig recht, aber ist auch wieder vorbei. Es gibt dann auch wieder neue Dinge, die wir jetzt diskutieren müssen.
Ja, aber mich interessiert das nochmal, Herr Söder. Da sitzen vier Parteivorsitzende, die wollen etwas möglich machen, was sie gar nicht möglich machen können, weil sie mit den entsprechenden Akteuren, Wirtschaft, haben Sie selber gesagt, und womöglich auch nicht ausreichend mit den Ministerpräsidentinnen und den Präsidenten gesprochen haben.
Na, die Koordination,
darf ich die Frage noch stellen? Wenn Sie diesen Vorgang aus der Opposition heraus kommentieren müssten, was würden Sie sagen?
Also gelobt hätte ich sicher nicht.
Sie sind derjenige, der die ganze Zeit daran erinnert, dass diese Bundesregierung die letzte Patrone der Demokratie ist.
Deswegen muss man es auch richtig machen.
Wie sehr ärgern Sie solche handwerklichen Fehler?
Ich habe mich gewundert, dass zwischen der Erstaussage, was es kostet, und dann am Ende, was auf dem Preisschild stand, der deutliche Veränderungen waren. Da mache ich aber auch keinen Vorwurf. Ich finde das manchmal auch extrem müßig in unseren jetzigen Zeiten. Medien, das ist jetzt kein Generalvorwurf, schreiben jeden Tag, was alles schlecht läuft. Parteien wissen immer nur, was nicht geht. Es gibt immer weniger Menschen, die dann bereit sind, überhaupt zu überlegen, was unser Land brauchen könnte und was uns voranbringen kann. Und deswegen will ich mich nicht den ganzen Tag nur darüber aufhalten, wer hat wann, wie, wo, was. Vielleicht ein bisschen mehr oder weniger gesagt. Das ist wie beim Streit in der Beziehung. Wenn man endlos debattiert, wer letzte Woche den Müll zu schlecht rausgebracht hat, dann kriegt man den Laden nicht sauber. Und deswegen plädiere ich einfach für nach vorne zu schauen und jetzt die größeren Brocken anzupacken. Mhm. mir wichtiger, als jetzt da zu streiten über Dinge, die schon vergessen sind
und
vergossene Milch waren.
Wäre das unter Frau Merkel auch geschehen? Sie waren ja auch schon mal in einem Koalitionsausschuss.
Ich habe Ihnen erzählt, dass es schon mal zum Beispiel bei dem Thema damals Osterruhe passiert ist. Ja.
Und war da was anders in der Vorbereitung solcher Treffen?
Ja, die Situation war damals eine ganz andere, weil das Druckszenario unserer Demokratie eine andere war. Ich erlebe das ja immer wieder, dass viele Leute fragen, warum ist es nicht wie vor 10, 15 Jahren? Ich frage mal Zeitungen, warum haben Sie nicht Umfragen wie vor 30 Jahren? Da sage ich, warum habt ihr nicht Auflagen wie vor 30 Jahren? Wir leben in einer anderen Welt und die Welt ist viel aggressiver, disruptiver, spüren wir noch jeden Tag.
Na, vielleicht hat die jetzige Regierung weniger Regierungserfahrung. Sie sind der Einzige, der Regierungserfahrung hat. Die anderen sind zum ersten Mal Mitglied einer
Regierung. Ja, weiß ich, das glaube ich nicht. Die Lage ist auch eine ganz andere. Ich glaube, dass wir jetzt auch mit den Konzepten von vor 10, 15 Jahren, das, was jetzt passiert. Man, schauen Sie mal, allein mal die Tatsache, dass wir eine Partei haben, die in Umfragen jetzt noch mal neu nach oben geht, die AfD, die wird von Russland unterstützt und quasi von Teilen der USA. Das ist eine völlig absurde Situation, die wir noch nie hatten. Und deswegen muss man in der Zeit handeln und nicht nur ständig sagen, was vor 20 oder 10 Jahren besser war. Alles hat seine guten und schlechten Seiten. Und wir haben auch in der Zeit von Angela Merkel viel erreicht. Gab es auch mal Dinge, was nicht funktioniert hat. Deswegen bringt es nichts. Und ich fand es auch dieser Tage sehr bemerkenswert, dass gerade Angela Merkel noch mal darauf hingewiesen hat, jetzt schaut nicht immer nur auf die kleinen Zwischenstände, weil Sie vorhin das mit dem FC Bayern verglichen haben. Wir sind zur Mitte der ersten Halbzeit, also 20., 22. Minute. Da kann auch alles ganz anders aussehen.
Wo Sie sie schon ansprechen, wir hören mal, was Sie gesagt haben.
Ah, okay.
Also ich wünsche dieser Regierung Erfolg. Mhm. Und ich denke, jeder Bürger sollte auch immer mit Maß und Mitte, das waren immer meine Lieblingsworte, versuchen, das, was die Regierung schon geschafft hat, zu ermessen. Das ist ja nicht so, dass da gar nichts passiert ist. Ich meine, ich habe mich immer sehr an das gehalten, was ich von Helmut Kohl gelernt hatte. Der hat immer gesagt, entscheidend ist, was hinten rauskommt.
Entscheidend ist, was hinten rauskommt.
So ist es.
Hätten Sie das mal besser beherzigen sollen, das Motto von...
Naja, aber jetzt schauen Sie mal an in dem Jahr. Also wird ja alles schlecht geredet bei der Migration.
Nee, ich war ja immer noch bei der Alma-Prämie, da kamen wir.
Ja, aber es geht ja um mehr als um die Prämie, die gar nicht kommt. Migration, Bürgergeld, Heizgesetz, Sonderinvestitionsprogramm, Stärkung der Bundeswehr, steuerliche Abschreibungen, Netzentgelte, Industriestrompreis. Also natürlich kann man sagen, da bin ich der gleichen Auffassung, dass es angesichts der Lage mehr braucht. Aber zu sagen, die haben jetzt da ein Jahr Däumchen gedreht und nichts gemacht, das wäre nicht angemessen, auch der Leistung dieser Regierung.
Bezog sich ja auch auf die letzte Einmalprämie, über die wir gesprochen haben. Ich würde gerne eine Schnellfragenrunde machen.
Ach so.
Sind Sie einverstanden?
Ich kann mich kaum wehren.
Bei Ihrem ersten gemeinsamen Auftritt mit Münchens neuem grünen Oberbürgermeister Dominik Krause spielten Sie, wir werden das gleich sehen, Tischfußball und haben gemeinsam gewonnen. Ein Wink mit dem Zaunpfahl für künftiges politisches Teamplay?
Auf jeden Fall, was das Thema Olympia-Bewerbung trifft, denn da bin ich sehr froh, dass auch ein grüner Oberbürgermeister für Olympia ist. Und ja, wir werben jetzt uns gemeinsam dafür und wenn es was hilft, ist super.
Es gibt ja noch mehr Grund für schwarz-grünes Teamplay, darüber zu reden. Im Bundesrat sitzt künftig Cem Özdemir neben Ihnen. Sie haben schon Gemeinsamkeiten ausgemacht. Wir werden nämlich beide, haben Sie gesagt, von der grünen Jugend angegriffen. Der Beginn einer wunderbaren Freundschaft?
Ja, nee, in der Politik gibt es ja wenig Freunde, sondern nur interessierte Bekannte. ich würde es mal so sagen, ich wünsche ihm viel Erfolg. Baden-Württemberg ist für uns immer ein wichtiger Partner. Zwischen mir und Winfried Kretschmann hat es ein bisschen gedauert, bis wir uns angenähert haben. Ich bin sehr gespannt, weil auch beim Winfried war es so, am Anfang war die grüne Position stärker. Und dann hat er auch mal ein bisschen gemerkt, zum Beispiel, wie unfair der Länderfinanzausgleich ist, nur mal ein bisschen unterzubringen. Und das wird Herr Özdemir auch noch merken oder vielleicht sehen. Und dann immer ordentliche Zusammenarbeit. Ich habe bei Ministerpräsidenten, ich arbeite auch mit Frau Schwesig sehr ordentlich zusammen. Und manchmal ist es sogar leichter mit manchen jemand von der anderen Partei als mit der eigenen.
Aber täuscht der Eindruck, dass Sie weniger Spaß daran haben, die Grünen zu dämonisieren, wie noch vor einem halben Jahr?
Also erstmal, ich habe es vor einem halben Jahr nicht gemacht. Das war mit dem Thema Bundestagswahl erledigt. Und ich glaube auch ehrlicherweise, dass die Lage viel zu ernst ist. Jetzt immer ständig, schauen Sie, das ist immer interessant. Was war vor 2 Jahren? Was war vor 3 Jahren? Das ist schon interessant. Aber es ist nicht relevant, weil wir haben jetzt solche Probleme, dass es völlig egal ist, wenn man sagt, was war vor 1 oder 2 oder 3 Jahren. Jetzt müssen wir schauen, dass wir vorankommen und Deutschland aus der Krise führen, vor allem die Wirtschaft.
Wenn sich jemand plötzlich die Haare kurz schneidet, dann wird schnell mal eine Lebenskrise vermutet. Sie haben sich gerade von Ihrem Bart verabschiedet. Müssen wir uns Sorgen um Sie machen?
Nein, ich finde es total beeindruckend, dass an dem Tag, als wir im Bayerischen Landtag ohne Schulden einen Haushalt beschlossen haben, dass dann irgendwo Breaking News war, dass ich keinen Bart mehr habe. Da muss ich wirklich sagen, da habe ich mir gedacht, toll, tolle Medienarbeit. Ich habe an dem Morgen wollte ich einen Langhaarschneider ansetzen, habe den aber irgendwie verdrödelt und dann, wups, war die Hälfte weg. Und das sah mir dann ein bisschen zu radikal aus. Und da habe ich es dann abgenommen. Aber dann, es fanden viele toll, jetzt lasse ich es mal so. Und außerdem gibt es vielleicht auch neuen Schwung.
Und ein neues Image.
Image wäre jetzt nicht so groß ändern. Sie werden mich ja immer ständig an alle Sünden der Vergangenheit erinnern, genau. Da habe ich keine Chance.
Der geplante amerikanische Truppenabzug betrifft vor allem den Standort Grafenwöhr in der Nähe von Nürnberg. Muss die Bundesregierung da noch mal intervenieren?
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, es tut sie auch. Die Lage ist da echt schwierig, also nicht nur, weil Soldaten verloren gehen für den Standort. Es wäre auch vielleicht die Eingreiftruppe, die übrigens insgesamt wichtig ist. Und die Tatsache, dass auch die Tomahawk-Raketen wohl nicht kommen, jedenfalls auf absehbare Zeit, lässt Europa in einer ganz anderen Verteidigungssituation. Viele vergessen es ja, die Herausforderung durch Russland und Ukraine im Ukraine-Krieg ist ja nach wie vor präsent. Insofern muss auch Verteidigungsminister und Co. alles dafür tun, dass das so wenig wie möglich ist und so viel Stabilität, wie es geht.
Sehen Sie eine Chance, dass das klappt?
Was soll ich sagen? Bei der Spontanität amerikanischer Entscheidungen ist alles möglich.
Also deutliche Worte, auch gegenüber Donald Trump. Da kommen wir zu Papst Leo dem 14. Der knüpft sich nämlich Präsident Trump sehr öffentlich und deutlich vor. Wird der damit selbst für Sie als Protestanten auch noch ein wenig zum Ihrem Papst?
Was heißt denn jetzt für mich als Protestant?
Er ist ja der Papst der Katholiken.
Ja, aber ich sehe das eh so, in einem Land, in dem immer weniger in die Kirche gehen, bin ich froh über jeden, der sich christlich engagiert. Und der Heilige Vater spielt eine überragende Rolle, auch als moralische Instanz. Ich finde, der Ausgangspunkt dieses vermeintlichen Konflikts ging ja von Donald Trump. Und jetzt kann man mal sehen, wie man es will. Aber die Inszenierung im Internet, sich als quasi also religiöse Figur darzustellen, dass
Arzt,
da ein,
hat er hinterher gesagt,
ja. Ja, dass da ein Papst sich deutlich dagegen wendet, gegen das Ganze, das finde ich klar und deutlich. Und ich finde, dass er da sehr an Statur auch gewonnen hat, auch bei vielen, die nicht Christen sind.
Nach den bayerischen Kommunalwahlen, auch die müssen wir kurz ansprechen, mit dem für die CSU historisch schlechtesten Ergebnis seit 1952, sagte der Staatssekretär im bayerischen Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr, Josef Zellmeier, es wäre besser, wenn Markus Söder sich mehr um seine Rolle als Landesvater als ums Essen im Internet posten gekümmert hätte. Hat der so viel Macht, dass Sie daraufhin das öffentliche Wurstessen eingestellt haben?
Sind Sie sicher, dass er Staatssekretär ist?
Bin ich nicht. Doch, ich bin sicher. Sie nicht? Ja,
liegen Sie aber falsch. Das ist 8 Jahre her, dass er Staatssekretär war. Also würde ich die Recherchen noch mal ein bisschen...
Okay, aber er hat es gesagt.
Die Recherche...
Landtagsabgeordneter?
Ja, zunächst. Ja, Landtagsabgeordneter. Aber Sie müssen schon dann richtig zitieren. So ist das Erste. Aber das Zweite stimmt. Wir haben übrigens, wenn man das sagen darf, fast das gleiche Ergebnis gehabt wie vor 6 Jahren. Haben einige Sachen verloren, die uns sehr wehgetan haben. Einige auch Sachen gewonnen haben. Meine Heimatstadt Nürnberg zum Beispiel, toll. Wir gewinnen gemeinsam, wir verlieren gemeinsam. Nach aktuellen Umfragen hat die CSU, heute Abend ist es eine Umfrage veröffentlicht von 37% im Landtag. Das ist im Vergleich zu allen
Unionsentgeben. Haben Sie danach
auch? Darf ich kurz zu Ende sagen? Auch wenn es eine Schnellfragerunde ist, mache ich dann doch eine lange Antwort. Haben wir dann eben entsprechend auch, glaube ich, ordentliche Ergebnisse. Aber es bricht, ich bin jemand, der nicht es als Majestätsbeleidigung empfindet, wenn jemand sagt, mach dies oder jenes vielleicht anders oder mir einen Ratschlag gibt. Ich weiß bei dem Kollegen, den ich sehr schätze, dass er es gut meint. Und insofern bricht es mir nie einen Zacken aus der Krone, auch Dinge zu verändern.
Und warum haben Sie dann, was war denn die Initialzündung, damit aufzuhören? Damit waren Sie ja berühmt, Sie hatten super Fans. Es ging um das Essen posten im Internet.
Ja, zunächst mal, ich glaube, jeder weiß mittlerweile, was ich gern esse. Also da gibt es
jetzt
auch keine...
auch langweilte Sie selbst im Wagen.
Ja, ich glaube, alle solche Dinge haben dann auch mal ein Ende. Aber ich habe das auch angenommen. Also ist die Zeit jetzt auch, muss man sagen, es ist ja die letzten Monate eh schon deutlich sehr viel weniger geworden. Gerade dies, weil die Zeit einfach viel, viel ernster geworden ist, sodass auch ein anderer Inhalt, anderer Content notwendig ist.
Warum wäre die bayerische Landtagspräsidentin Ilse Aigner die Beste für Schloss Bellevue?
Sie wäre auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Kandidatin. Und das wird aber im Herbst ja gemeinsam entschieden. Und ich habe gesagt, wenn sie es möchte, dann hätte sie meine volle Unterstützung, Sympathie, weil sie sehr viel Menschlichkeit und Bürgernähe einbringen könnte.
Wenn sie nur die sehr gute wäre, wäre wir dann die beste?
Weiß ich nicht, ob es eine bessere gäbe. Das wird sich am Ende zeigen.
In der Politik gilt wie im Sport, zwischen erfahren und zu alt liegt oft bloß ein schmaler Grat. Gehört Manuel Neuer bei der WM ins Tor oder zu Hause aufs Sofa?
Ich finde, dass er uns gut tun würde, wenn er dabei wäre.
Letzte Frage. Zum 30. Juni läuft der Tankrabatt aus. Ärgern Sie sich über das blöde Timing, dass die bayerischen Urlauber erst Anfang August in die Sommerferien fahren?
Nein, weil übrigens lade ich jeden gern ein, wenn alles zu teuer und schwierig ist, am besten gleich in Bayern Urlaub zu machen, kann man toll Urlaub machen. Aber wir werden sehen, was dann passiert, wie da die Lage ist. Und es ist auch nicht ausgeschlossen, dass ja über die eine Verlängerung des Tankrabatts dann geredet werden muss.
Möchten Sie, dass er verlängert wird?
Hängt von der Preissituation ab.
Aber Sie können sich es vorstellen?
Kann sein. Ich will nur mal darauf hinweisen, ich wurde ja oft auch schon von Ihnen mehrfach gescholten, dass ich im letzten Jahr die Erhöhung der Pendlerpauschale durchgesetzt habe. Nur mal zum Wissen, 20 Kilometer, ab 20 Kilometer sind es über 352 Euro mehr Werbungskosten, die man absetzen kann. Was übrigens fast eine größere Wirkung hat.
Was ist mit dem Tankrabatt? Soll der noch bleiben?
Hat eine größere Wirkung als der Tankrabatt. Mhm. Nur, dass es auch mal in den Unterlagen für die nächste Sendung vermerkt wird. Der Tankrabatt erscheint zu wirken. Und wenn es nicht anders geht, könnte ich mir vorstellen, dass wir darüber diskutieren müssen, ihn zu verlängern.
Ob verlängert oder nicht, dieser Tankrabatt ist ein Tropfen auf den heißen Stein und kann weder Ökonomen noch Unternehmerinnen besänftigen. Denn Sie allesamt, und das kann man gar nicht anders sagen, schreien inzwischen angesichts der miserablen wirtschaftlichen Lage um Hilfe.
Wir werden alles dafür tun, unsere Wirtschaft zu stärken. Und wir sagen auch der Wirtschaft zu, dass sie sich auf eine neue Regierung verlassen kann.
Mit diesem Versprechen ist die Union angetreten und zeigt sich im Sommer 2025 optimistisch.
Wir haben die Wende eingeleitet und dafür auch die notwendigen Wachstumsimpulse gesetzt.
Doch ein Jahr später sind die wirtschaftlichen Aussichten immer noch schlecht. Industrie- und Wirtschaftsverbände schlagen Alarm.
Wir haben einen Standort, der, so hart muss man das sagen, nicht mehr wettbewerbsfähig ist.
Wir brauchen jetzt endlich Reformen, die in den Betrieben ankommen.
Und genau das scheint der Regierung bisher nicht zu gelingen.
Man hat die Hoffnung, dass politische Neubesetzungen dafür sorgen, dass sich Rahmenbedingungen eben verbessern. Immer wieder. Und immer wieder stelle ich derzeit fest, dass sich tatsächlich nichts ändert.
Melanie Baum, Maschinenbauzulieferin mit 50 Mitarbeitern aus Mahl, Nordrhein-Westfalen.
Wenn meine Energiekosten von insgesamt 18.000 auf 80.000 hochgehen, dann ist das keine Kleinigkeit, sondern hat das wesentliche Auswirkungen auf unsere Wettbewerbsfähigkeit. Wir brauchen Industriestrompreise für alle und nicht nur für etwas über 9.000 ausgewählte Unternehmen.
Statt großer Wirtschaftswende erlebt sie in ihrem Arbeitsalltag immer noch zu viel Bürokratie.
Bürokratie belastet uns dahingehend, mich persönlich auch wirklich mit meinen eigenen Augen, wenn ich hier so durchs Unternehmen gehe und feststelle, wahrnehme, wie immer mehr wertschöpfende Tätigkeit sich verlagert hin zu verwaltender Tätigkeit. Und es wird ja auch immer mehr. Und ich frage mich auch, wer das bezahlen soll. Ich bin jetzt schon bei 50.000 Euro Kosten pro Quartal, Minimum.
Baum ist besorgt. Viele der Maßnahmen seien ineffizient.
Der Investitionsbooster ist generell für sehr, sehr viele aus der Wirtschaft, gerade die kleinen und mittelständischen Unternehmen, nicht wirklich zielführend gewesen. Wir bekommen kein Euro bei den Investitionen dazu. Wir haben lediglich eine Verschiebung der Steuerabgaben.
Was die Regierung aktuell mache, sei viel zu kurz gedacht.
Das Ausland ist gut, es wird immer besser. Das heißt, wir müssen uns immer wieder die Frage stellen, was können wir tun in unseren Unternehmen hier in Deutschland? Was rechtfertigt noch Produktion in Deutschland? Wir brauchen wirklich langfristig gedachte Maßnahmen für die Wirtschaft und nicht Dinge, die über ein, zwei Jahre mal greifen oder ein, zwei Monate, die gibt es ja auch.
So, und ich freue mich jetzt in der Runde begrüßen zu dürfen, die Frau, die Sie gerade schon kennengelernt haben, die Unternehmerin Melanie Baum aus Mahl in NRW und den Chefredakteur von Politico Deutschland, Gordon Ripinski. Schön, dass Sie beide da sind. Ja. Frau Baum, haben Sie den Eindruck, dass es bei der Regierung schon angekommen ist, wie existenziell Ihre Sorgen sind?
Das kann ich mir nicht vorstellen, sonst glaube ich, würden wir mit anderer Geschwindigkeit und anderer Maßnahmenintensität vorangehen. Ich erlebe noch nicht viel von den genannten Maßnahmen, dass sie bei uns ankommen. Ich frage mich immer wieder, was soll denn zum jetzigen Zeitpunkt schon ankommen? Was war geplant? Investitionsbooster ist das eine. Der Rest, der gerade auch angesprochen wurde, Industriestrom oder auch Veränderung der Körperschaftssteuer sind Zukunftsthemen. Das spüren wir jetzt gerade noch nicht. Und die Wirtschaft hat jetzt das Problem und nicht in zwei Jahren.
Herr Repinski, was ist Ihre Erklärung, warum es die Regierung nicht schafft, gegen die Unzufriedenheit der Wirtschaft anzuagieren? Man könnte ja auch Verständnis dafür werben, dass die Dinge brauchen.
Also ich glaube, Analyse ist kein Problem. Ich glaube, jeder Politiker, der aktuell durchs Land läuft und mit Unternehmerinnen und Unternehmern spricht, der bekommt genau diesen Befund, dass sehr schnell was passieren muss. Nur das Problem ist, dass diese Regierung es einfach nicht schafft, sich so zusammenzusetzen, dass dann wirklich Lösungen passieren und am Ende auch durchgesetzt werden. Um es mal mit Friedrich Merz zu sagen, es reicht ja nicht, eine Ruckrede zu halten. Man hat das Gefühl, die hält er in jedem Moment, egal wo er auftritt. Aber eine Rede ist eben noch keine Politik. Am Ende muss man es umsetzen können und das muss dann in allen Gliederungen, auch in den Ländern, akzeptiert und mitgetragen werden. Und hier sitzt ein sehr mächtiger Vertreter am Tisch, der Teil des Koalitionsausschusses ist, der ein mächtiger Ministerpräsident ist, für eine Partei steht, die in der Koalition mittragend ist. Und auch wenn Sie das jetzt rechtfertigen, warum das mit der 1.000-Euro-Prämie so nicht geklappt hat, ist es doch ein Beispiel dafür, was in dieser Regierung grundsätzlich falsch läuft. Es wird an einer Stelle etwas beschlossen, das machen Sie als Parteichef, und an der nächsten Stelle tragen Sie es als Ministerpräsident dann schon wieder nicht mehr mit. Und das ist das Systemversagen, was wir in Deutschland im Moment erleben. Wir haben gute Ideen, kein Analyseproblem und kriegen es nicht durchgesetzt.
Verstehen Sie den Unmut der Unternehmerin?
Ja, weil es natürlich auch die wirtschaftliche Lage drängt. Ich meine, bei der Wirtschaft geht es einfach zunächst mal darum, dass man auch erfolgreich sein kann. Es wird jeden Tag durch Zölle und Ähnliches mehr Energiekosten so schwierig. Die Wettbewerbsfähigkeit ist auch herausgefordert.
Aber Herr Repinski hat jetzt die Bundesregierung und Sie adressiert.
Ja, nicht aber mehr. Sie haben mich erst mal gefragt, ob ich verstehe, was Sie sagt. Und das ist das Zweite. Und das verstehe ich sehr. Und deswegen versuchen wir, ich mache das ja als Ministerpräsident auch, und Bayern steht da relativ ordentlich da, trotz der Schwierigkeiten, die wir haben. Aber wir versuchen genau diesen Input zu geben. Dazu braucht man aber einerseits einen Partner, der das mitmacht. Und das ist eben so, dass bei bestimmten Themen in der ökonomischen Entwicklung, das sieht man ja, in der SPD häufig gerne oder öfter über das Thema Umverteilung geredet wird. Lieber noch mehr neue Schulden, anstatt die Reformen zu machen. Und das kann man auch sehen. Werner Klingbeil sich bemüht zum Beispiel, das kann man mal, wenn man es ein wenig runterbricht, in seiner Rede bei Bertelsmann da schon viel Offenes zu zeigen. War dann Frau Baas bei der Gewerkschaft wieder auf einem Trip, den würde ich sagen, der war zwar Jubel bei der Gewerkschaft, aber Jubel bei Frau Fahimi zu bekommen, ist nicht wahrscheinlich das die größte Reform.
Ist die SPD ein verlässlicher Partner?
Ja, das ist sie schon, aber die hat natürlich die gleichen Probleme wie viele Teile der Gesellschaft. Nur eins muss ich Ihnen sagen, so Begriff wie Systemversagen, sind Sie mir nicht böse, wenn ich das finde. Wenn man Systemversagen sagt wegen der Prämie, dann betreibt man schon auch das Geschäft von sehr radikalen Gruppen, denn die sagen ständig, dass das ganze System weg muss. Das finde ich nicht und das finde ich auch zu weitgehend. Dass es besser sein kann, ist überhaupt keine Frage. Aber ein Systemversagen, das wäre mir zu viel. Damit macht man das Ganze auch echt schlecht. Das kann nicht sein.
Bleiben wir mal bei der Unternehmerin und wollen ernst nehmen, wo es genau hakt in der Wirtschaft. Sie haben im Film ja schon einige Dinge angesprochen, zum Beispiel die sehr hohen Energiekosten. Von 18.000 auf inzwischen 80.000 Euro. Das ist das Vierfache.
Mhm. Ja, noch mehr. Ja,
genau. Was würde helfen?
Also ich bin eine Unternehmerin, wie viele andere Unternehmen hier in Deutschland auch, die noch investieren. Und das brauchen wir auch, das braucht auch unser Land, da sind wir uns, denke ich, alle einig. Ich investiere jedes Jahr siebenstellig und was ich dafür brauche, ist Planungssicherheit. Energiekosten sind nur ein Teil davon, aber ich habe das eben selber erlebt, wie innerhalb von kürzester Zeit dieser dramatische Anstieg stattgefunden hat. Und ich sehe im Moment noch nicht so richtig die Antworten darauf. Also wenn ich heute eine Maschine kaufe, woher weiß ich, wie meine Stromkosten in 3 Jahren sind? Und das ist ein Problem für
aber
uns.
Die Senkung der Stromsteuer, die ansteht, würde die Ihnen helfen?
Industriestrom hilft insgesamt der Wirtschaft, definitiv. Nur das betrifft insgesamt etwas über 9.500 Unternehmen. Und die ganz breite Masse, zu der wir auch gehören, die mittelständischen Unternehmen in der Industrie, sind davon in der Regel nicht betroffen. Ganz im Gegenteil, ich erlebe Kunden, die haben jetzt jahrelang damit verbracht, wirklich energieeffizienter zu werden. Und die werden jetzt abgestraft, weil sie eben nicht mehr darunter fallen.
Mhm. Ist das ein Fehler, dass der Industriestrompreis nur für besonders energieintensive, das sind ungefähr 9.000 Großunternehmen.
Der Industriestrompreis, der musste jetzt erstmal von der Europäischen Union genehmigt werden, ist jetzt durch, das Ganze. Und ist natürlich zunächst mal, weil das Wort schon sagt, für die Industrie. Bei der Stromsteuer hat man es für energieintensive Betriebe auch gemacht, noch nicht für alle. Das ist das, was meiner Meinung nach fehlt. Auch die Netzentgelte sind gesenkt worden. Aber das Grundproblem ist noch was anderes. Zwischen dem, was wir immer runtersubventionieren, quasi, sei es runtersubventionieren, fehlt quasi die bessere Alternative, billiger Strom und Energie zu produzieren. Und da haben wir das Problem, der Ausstieg aus der Kernenergie ist ja kompensiert worden damals mit billigstem russischen Gas. Seit der Zeit, seit es weg ist. Und in der Tatsache, dass wir selber nicht in Deutschland wirklich ernsthaft Gasförderung machen wollen, obwohl wir sie können.
Das hilft Frau Baum jetzt auch gerade nicht weiter.
Doch, das würde ihr nämlich schon eine ganze Menge helfen, weil nämlich dann am Ende wir eigene Energie produzieren. Wenn wir selber Gas zum Beispiel fördern, anstatt das 10-fach so teure oder 8-fach so teure Fracking-Gas aus den USA zu bekommen, dann hätten wir eine heimische Energiequelle, hätten wir die Kernenergie 5 Jahre länger laufen lassen. Muss man gar nicht neu reaktivieren, hätte man günstige Energie gehabt. Und das verschärft es noch.
Vorhin haben Sie doch von vergossener Milch gesprochen.
Ja, aber es geht ja um die jetzige Situation. Iran-Krise hat natürlich nochmal die Energiepreise vorangebracht. Deswegen ist jetzt die Senkung, die staatliche organisierte Senkung, der eine Teil. Aber der andere Teil heißt, weiter Energie zu produzieren im eigenen Land, das günstig ist. Nur so haben Sie die Verlässlichkeit der nächsten Jahre.
Eigentlich sollte die Stromsteuer für alle gesenkt werden, Herr Repinski. Wie kam denn das nochmal, dass das jetzt nicht für alle kommt?
Naja, ich glaube, erstmal ist es ein riesengroßer Kostenberg, über den man natürlich zu entscheiden hat. Und wir haben einfach die Situation, dass Energie sich gerade global verteuert. Die Krisen sind alle bekannt und dagegen wird ansubventioniert in einem Haushalt, der natürlich massiv unter Druck gerät. Und da muss man Entscheidungen treffen, an welcher Stelle man am Ende auch spart. Und ich versuche mir hier so im Geiste ein paar Widersprüche aufzuschreiben, die Herr Söder dann immer so ab und zu sagt. Er sagt zum Beispiel natürlich, sein Koalitionspartner, die SPD, spricht immer gerne über Umverteilung. Die hat mit Markus Söder auch einen begeisternden Gesprächspartner darüber gefunden, weil Markus Söder natürlich gerade im Bereich Rente, Mütterrente, ihr Lieblingsbeispiel, wahnsinnig gerne diesen, wenn man so will, Pakt mit der SPD eingegangen ist, dass man sagt, genau in diesen Fragen sind wir uns eigentlich einig. In der SPD klagen gar nicht so viele über sie und andersrum, weil natürlich das quasi eine Zange, eine Sozialzange ist, die da genommen wird. Aber um zur Energie zu kommen, wir müssen, wenn wir so etwas machen wollen, Energieentlastung, dann müssen wir andere Stellen finden, an denen wir im Staat auch sparen, gerade bei den Subventionen. Und da tut sich die Union wahnsinnig schwer. Wenn wir das durchgehen würden, Herr Söder, Hotelsteuer, Dienstwagenprivileg, haushaltsnahe Dienstleistung, da sind Sie nirgends bereit, Einsparungen mitzugehen. Und das ist das Problem. Jeder hat seine Partikularinteressen. Sie haben besonders viele, weil Sie für Bayern als allererstes stehen. Und damit kommen wir im Land nicht voran.
Wo würden Sie bei den Subventionen sparen, Herr Söder, wenn Sie jetzt in Rotschrift ansetzen?
Also erstmal nochmal einen kleinen Widerspruch vorneweg, wenn Sie sagen, nur wegen Bayern kommt man nicht voran. Also Bayern ist mit Abstand das stärkste Land, das die meisten anderen Länder finanziert.
Wegen Partikularinteressen kommen wir nicht voran.
Naja, weiß jetzt auch
nicht. Also
ich finde nicht, dass es Partikularinteressen sind, dass einer ganzen Generation, Sie machen das jetzt hier, was Frauen betrifft, die extreme Familienleistung haben, in der Zeit kaum arbeiten konnten, deswegen wirklich erbärmlich kleine Renten haben, die erleben, dass Menschen, die noch nie einen sozialen Euro einbezahlt haben in die Kassen, heute viel mehr bekommen. Ich finde, das ist eine Gerechtigkeitsfrage. Und verzeihen Sie mir, das machen Sie nicht allein. Mich ärgert es, wie über diese Generation von Frauen manchmal einfach so hinweggegangen wird. Da will man es ja auch so.
Darf ich das einmal beantworten, Herr Söder? Das Problem ist, wenn wir über Reformen sprechen in Deutschland, finden Sie für jede einzelne Maßnahme,
ja, die nicht gekürzt wird,
jede einzelne Maßnahme einen guten Grund, warum diese Subvention besteht oder warum diese Vergünstigung sein muss. Und bei der Mütterrente, bei dem halben Punkt, ist es genauso. Nur wenn Sie jetzt zur SPD gehen, und die fragen, können wir nicht hier was kürzen, können wir nicht da was machen beim Arbeitsmarkt und so, werden die genauso gute Gründe finden, warum das alles bestehen bleibt. Und am Ende sind wir ein Land im Stillstand. Wenn das Ihr Ziel ist, müssen Sie so weiter argumentieren. Wenn Sie wirklich was verändern wollen, außerhalb von München und von Bayern, dann müssen Sie versuchen, das zu tun, was Sie eben gerade gesagt haben, Kompromisse einzugehen. Sie gehen in den Koalitionsausschuss und sagen, Punkte.
Woher wissen Sie das? Sind Sie da dabei?
Ja, also es gibt Leute, die aus Koalitionsausschüssen genug erzählen.
Sind Sie wirklich? Sind Sie dabei? Wissen Sie das? Sie sitzen jetzt hier auf Ihrem Stuhl zurecht und haben auch das Recht zu kritisieren, wie die klassischen Fußballreporter, die sagen, es war in der Kabine. Sie wissen auch gar nicht, wie die Abläufe sind.
Dann sage ich Ihnen, was Sie öffentlich gesagt haben. Wenn Sie die Mütterrente nicht bekommen vor den Koalitionsausschuss, dann gehen Sie gar nicht in die Koalitionsverhandlungen. Das ist im Grunde genommen ein öffentlich ausgesprochener Satz von Ihnen. Überhaupt nichts mit Kompromiss zu tun.
Sie sagen, nochmal die Kleinteiligkeit nur, Sie sagen, ich habe gesagt, wenn ich keine Mütterrente bekomme, gehe ich nicht mal in Koalitionsverhandlungen.
Ja, oder dann sind Sie nicht bereit.
Was jetzt?
Ja, Sie haben gesagt,
das stimmt ja gar nicht, das ist auch lächerlich.
Sie haben gesagt, wenn Sie die Mütterrente
nicht bekommen, sehen Sie,
verhandeln Sie nicht.
Nein, ich verhandle, das ist ja Quatsch. Man verhandelt, um etwas zu erreichen.
Wie blicken denn?
Das ist so, wie Sie es jetzt machen.
Können wir die
Unternehmerin damit entsprechen? Entschuldigung, das ist ein, ja, natürlich, klar, gern. Aber eins muss ich schon mal sagen, das ist auch ein Teil von Deutschland, dass wir Medien haben, die den ganzen Tag nur versuchen, alles wirklich, also in Grund und Boden zu machen. Versuchen Sie es genauso. Jeder muss sich an die Nase fassen, muss es tun. Es wäre auch mal gut, wenn Medien ein Stück weit bereit hätten, mal einen Beitrag zu leisten. Weil am Ende wird mit dieser Art nur die Radikalen gestreikt.
Gut, wir sprechen über Kompromisse und über mögliche Sparpotenzial. Wie guckt man denn in der Wirtschaft darauf, wie darüber in der Politik geredet wird? Und auch mögliche Subventionen, die womöglich auch Ihren Unternehmen wehtun könnten.
Ja, das ist ja gerade hier eigentlich ein ganz schönes, anschauliches Beispiel. Es geht immer wieder um Prioritätensetzung und welche Themen bekommen wie viel Raum. Und das tut uns weh, wenn wir das sehen, dass bestimmte Themen eben sehr auch medienwirksam und mit ordentlich Kapazitäten unterstützt werden und kommuniziert werden und andere eben immer wieder nicht angesprochen sind. Deswegen, das ist, also wir haben einfach im Grunde genommen aus unserer Sicht ganz große Probleme gerade. Wir stehen vor ganz großen Herausforderungen, Wettbewerbsfähigkeit zu halten in den Unternehmen. Was wir von der Politik brauchen, ist Wettbewerbsfähigkeit der Rahmenbedingungen. Das muss Schulter an Schulter gehen. Und ich glaube, es geht auch gar nicht immer zu sehr darum, entweder oder.
Was muss sich konkret für Sie verbessern?
Konkret für uns ist vor allen Dingen das Thema Geschwindigkeit in den bereits angedachten Maßnahmen. Da bin ich wieder bei Steuer- und Industriestrom. Bitte nicht so lange warten. Warum erst 27 oder 28? Das geht schwer in unsere Köpfe rein. Und grundsätzlich das Thema Positionierung und langfristige Planbarkeit, was wir brauchen. Ich meine, auch meine Investitionen, die gehen länger als eine Legislaturperiode. Wir brauchen wirklich diesen Plan, der auf 5 bis 10 Jahre guckt und uns als Land und auch als Wirtschaft eine Orientierung gibt. Wie werden wir uns hier positionieren? Was planen wir heute?
Können Sie ihr Hoffnung geben im Prinzip auf Senkung des Strompreis?
Ja, auf jeden Fall, Industriestrompreis kommt. Und der kommt dann nicht 28, sondern der wird jetzt in diesem Jahr sein.
Beantragung ab 27.
Ja, wenn wir jetzt die Gesundheitsreform, die Pflege und die Rente machen, wenn sich die Beiträge auf eine sehr lange Zeit stabilisieren, was für die Lohnnebenkosten extrem wichtig ist. Deswegen glaube ich, kann man das schon sagen, dass es da diese Stabilisierung gibt. Ich gebe zu, man weiß immer nicht, was noch Schlimmeres von außen passiert, um die Lage schwieriger zu machen. Die Planbarkeit haben wir leider auch nicht, aber oder auch die Investitionen in Technologie, die für unser Land extrem wichtig sind, Forschung und Entwicklung, was wir sehr stark machen, was ja die Bundesregierung jetzt auch macht. Also da glaube ich schon, dass man den Weg finden kann. Da bin ich schon sehr optimistisch, dass das jetzt gelingen kann, diese Planbarkeit herzustellen. Sie haben völlig recht, ne? Wir sind jetzt im Jahr 1,5 der Regierung. Vieles entsteht gerade noch und mir wäre auch lieber, es wäre noch schneller. Ja?
Ab wann sollten wir denn eine Wirkung spüren?
Wir hätten sie schneller gespürt, wenn man nicht diese schlimmen Zölle gehabt.
Genau, aber ohne den Konjunktiv, mal so ab jetzt betrachtet. Wir gucken nach vorne, haben Sie ja gerade auch gesagt. Ab wann sollten wir das spüren?
Ja, in diesem Jahr.
Okay.
Und die Senkung der Körperschaftssteuer, soll die wirklich erst 28 kommen?
Die hätte ich gern vorgezogen. Ich würde bei dem Thema Einkommensteuerreform, beim Steuerpaket, hätte ich gern noch das Thema Stromsteuer und Vorziehen der Unternehmenssteuer diskutiert.
Steuersenkungen kosten Geld. Im Haushalt gibt es eigentlich keinen Spielraum mehr. Und dennoch, jetzt wird gerade darüber diskutiert, wie bei der Einkommensteuer reformiert werden kann. Wie sind da die Fronten? Beschreiben Sie es uns mal kurz.
Also ich glaube, es gibt einen Konsens in der Koalition, dass die unteren Einkommen entlastet werden müssen. Das ist bei Union und SPD gleich. Der Unterschied ist dann, ob man sagt, man möchte das aufkommensneutral oder nahezu aufkommensneutral machen. So möchte es die SPD, indem sie eben bei den oberen Einkommen das wieder reinholt. Die Union sagt eher eine grundsätzliche Entlastung über den Steuertarif und woanders sparen. So, und dann muss man einen Punkt finden, an dem man es eben reinholt. Dann sind wir wieder bei den Subventionen, wo irgendwo eingespart werden muss, wo dann auch oft wieder gesagt wird, nein, kriegen wir nicht hin. Bei der Villa Borsig, bei dem berühmten Treffen, bei dem wir hier nun gerade schon in der Diskussion waren, da war Markus Söder, ja, das wollen wir ihm hier auch mal zugestehen, auch wenn ich natürlich nicht dabei war, Herr Söder, bereit, bei der Reichensteuer was zu machen, sich zu bewegen. Das wurde dann am Ende, also auf die SPD zuzugehen, das wurde dann am Ende abgeräumt, weil das ganze große Paket nicht geschnürt werden sollte. Da muss es wahrscheinlich am Ende einen Kompromiss geben, ob mit oder ohne Soli. Und dann muss es eine Bewegung geben bei einem schmerzhaften Thema, weil das Geld muss irgendwie rein. Vielleicht können Sie es ja hier heute Abend uns einmal verraten. Wo würden Sie denn das Geld einsparen? Das sind ja zweistellige hohe Milliardenbeträge. Ja.
Also zur Klugheit einer solchen Verhandlung, um sie zum Ergebnis zu führen, gehört, dass ich jetzt nicht jedes Detail gleich so apodiktisch fordere. Weil dann würden Sie in der nächsten Sendung, so schlau sind Sie natürlich, befürchte ich leider sehr, sagen, der Söder hat aber bei Frau Miosga mir ins Gesicht gesagt, das will er haben. Und wenn er das nicht schafft, dann hat er ja, was weiß ich, wieder für Fehler gemacht.
Aber da sind Sie ja immun gegen, wenn man Ihnen das vorhält.
Nein, bin ich nicht. Ich könnte es mir schon freundlicher von Ihnen vorstellen, aber ich halte es schon aus, keine Frage. Okay. Das ist, so ist die Rollenverteilung so in Ordnung.
Darf ich trotzdem konkret fragen?
Ja, natürlich, natürlich. Also wir haben zum Beispiel bei dem Erreichensteuer, das war am Ende übrigens nicht als Sinn von, dass wir das an dem Tag beschließen, sondern als Teil einer möglichen Einigung über viele Fragen. Wir sind beim Spitzensteuersatz unmittelbar anderer Auffassung als manche.
Wieso bleiben Sie so rigoros gegen
beim Spitzen?
Ja, weil die SPD sagt, da lassen Sie nicht mit sich reden.
Ich hatte in einer Sendung auch in der ARD bei Arena mit Herrn Klamroth, da haben wir die Frage diskutiert, Spitzensteuersatz ist was für Reiche, und da war, glaube ich, auch die Mehrheitszahl der Bevölkerung, des Publikums überrascht, zu sagen, reich sei man mit Spitzensteuersatz. Das ist ja geradezu absurd. Das ist Mittelstand, das ist Handwerk, das sind heute jetzt auch Leistungsträger, aber nicht nur, das ist fast schon die Mitte der Gesellschaft. Den zu erhöhen, wäre ein völlig falsches Signal. Übrigens ähnlich wie die Erbschaftssteuer wäre ein falsches Signal. Aber beim Thema, Jens Spahn hat ja mal einen Vorschlag gemacht, beim Subventionsabbau, da so ein Rasenmäher, sowas kann man sich sicherlich vorstellen.
Eine Sache würde ich einmal...
Also ich würde gerne eine Lösung finden. Ja. Ich glaube, wir werden am Ende eine Lösung finden, in verschiedenen Bereichen.
Wahnsinnig schwierig, Rasenmäher, muss man auch sagen.
Rasenmäher, hat alles seine Ich würde gerne eine Sache vertiefen,
einfach, aber wir müssen eine Lösung finden. Nur, es darf keine sein, die dann die Wettbewerbsfähigkeit, Frau Baum hat zu Recht hinterfragt, wenn wir dann eine Lösung finden, die scheinbar gerecht klingt, aber wieder keinen ökonomischen Effekt hat, dann wäre es falsch.
Ich würde gerne eine Sache vertiefen beim Spitzensteuersatz, weil dann immer argumentiert wird, haben Sie gerade wieder gemacht, das würde ja dann auch für Handwerker, Mittelstand, Facharbeiter gelten. Wir würden gerne Ihnen mal eine Grafik zeigen und die Antwort auf die Frage, ab wann zahlt man eigentlich den Spitzensteuersatz? Da ist immer die Rede von 70.000. Das ist aber natürlich nur das zu versteuernde Einkommen, weil da ja noch einen Freibetrag gibt bei der Steuer. Also Alleinstehende zahlen 86.363 und ein Ehepaar, ein gemeinsam veranlagtes Ehepaar mit zwei Kindern, 194.000. Und jetzt haben die Kollegen von Table Briefings ausgerechnet, dass weniger als 7% der Steuerpflichtigen in Deutschland überhaupt nur in die Nähe des Steuersatzes kommen, des Spitzensteuersatzes. Und das sind hauptsächlich Leute aus Führungspositionen in Management und Verwaltung, Ärzte, Anwälte und nur ein ganz geringer Teil Facharbeiter. Wieso nutzen Sie hier immer den Begriff des Mittelstands, des Handwerkers, des Facharbeiters, wenn der da gar nicht so genau hingehört?
Also erstmal habe ich gerade jetzt in der Sendung von Mittelstand und Handwerk gesprochen und von vielen Familienunternehmen und vor allem von den Unternehmen, die nicht in der klassischen Form der Unternehmenssteuer sind. Für die ist es nämlich die Einkommensteuer ihre hauptsächliche Steuer.
Aber widersprechen
Sie
hier?
Nein, wir nicht. Ich finde ja auch, es gibt auch viele Facharbeiter, zum Beispiel Schichtführer bei Audi oder BMW, die arbeiten, die in ähnliche Bereiche reinkommen. Ich fände es ein völlig falsches Signal, wenn wir in der Mitte der Gesellschaft Leistungsträger immer wieder als Erste angehen. Die Reichensteuer, da geht es um sehr, sehr hohe Einkommen, also dann weitaus höhere, ab 250.000, 300.000 Einkommen. Da ist ein Prozent mehr oder weniger nicht das Entscheidende. Aber für den Mittelstandsbereich wäre es ein katastrophales Signal, sowohl subjektiv als auch in der wirtschaftlichen Entwicklung. Also da sind wir dagegen.
Also würde ich gerne mal aufgreifen, weil ich ein Beispiel bin. Ich bin eingetragene Kauffrau in der Geschäftsform. Davon gibt es ganz, ganz viele wie mich, die eben Personengesellschaften sind. Und bei uns wird fälschlicherweise unser Unternehmensergebnis als Einkommen gewertet, was schon mal ein Fehler in sich ist. Ich verdiene nicht besser als ein Lehrer in unserem Land, zahle auch mein Haus ab privat, dass dann später meine Altersvorsorge da sein darf, weil ich sonst keine habe. Und auch dieses Bild, was oft da ist von, da hat sie geerbt und macht jetzt das Unternehmen ihres Vaters weiter. Ich habe einen Businessplan geschrieben, bin zur Bank gegangen und habe siebenstellig aufgenommen, um meinem Vater dieses Unternehmen abkaufen zu können. Da wurde mir gar nichts geschenkt. Ich habe das in den letzten 10 Jahren alles aufgebaut und mit meinem Team zusammen erarbeitet und verdient. Und ja, das tut uns weh, wenn wir darunter fallen, immer mehr abgeben müssen, weil das ist Geld, aus dem wir letztlich investiert hätten. Wie gesagt, es wird selten damit im Mittelstand irgendein Luxus finanziert. Es geht um Wachstumskraft und Investitionskraft und dafür muss einfach auch was übrig bleiben.
Und was erwarten Sie von der Steuerreform?
Ich erwarte, dass sie schneller greift, definitiv. Das ist ja stufenweise geplant und eben beginnend ab 2028. Und wer weiß, wo wir dann auch wieder sind und was bis dahin alles ist.
Das ist aber jetzt die Unternehmenssteuer.
Das ist jetzt die Körperschaftssteuer, genau Einkommensteuerreform, genau das gleiche Thema. Auch da, Geschwindigkeit ist unglaublich wichtig, weil diese Maßnahmen oder auch Abschaffung von Soli, solche Themen, bringen halt unmittelbar Cash in die Unternehmen. Das heißt, wir haben ganz schnell einen Hebel,
investieren zu können.
Abschaffung Soli wäre sehr wichtig, auch weil es nämlich genau den Mittelstand als große Steuerbelastung auch trifft.
Wir brauchen auch Cash im Haushalt. Und Sie sind uns jetzt immer noch die Antwort schuldig geblieben, wie Sie gegenfinanzieren wollen, wenn Sie nicht im oberen Spitzensteuerbereich erhöhen.
Nur, wir haben ja gerade schon einen Punkt gesprochen, Subventionsabbau.
Wie viel denn? Jens Spahn sagt ja, man müsste mit dem Rasenmäher 5% aller Subventionen.
Es wird davon abhängen, wie stark man die jeweilige Entlastung macht. Also die Höhe der Entlastung bestimmt auch natürlich die entsprechenden Finanzierungen.
Können Sie sich denn das auch vorstellen, dass man es für alle gerechterweise gleich, für alle Subventionen gleich macht?
Ich war ja selbst mal viele Jahre Finanzminister, ohne Schulden je gemacht zu haben, braucht eine andere Zeit wahrscheinlich. Aber ich glaube, dass globale Rechnungen, also dann für alle, leichter und gerechter sind, als wenn man sich ein, zwei herauspickt an der Stelle.
Es geht ja auch wirklich nicht nur ums Streichen. Auch das fehlt mir gerade in der Runde. Wie holen wir Geld wieder rein? Über Produktivität, über Leistung. Und deswegen ist das so wichtig, dass wir Unternehmen, gerade die mittelständischen, investitionsfähig bleiben. Das heißt, nur weil ich an der Stelle etwas befördere, heißt das ja nicht, dass das ins Leere läuft. Ganz im Gegenteil. In der Wirtschaft, wir nehmen das und machen was daraus. Und zwar Wertschöpfung.
Da muss ja investiert werden. Und aus der Investition folgt dann Wertschöpfung. Und dann auch wieder
und so schließt
Steuern
sich wieder natürlich ein Kreis und wir kommen weg immer nur von dem Einsatz.
Brauchen wir neben den Steuerreformen auch noch mehr Investitionen in Technologie und die Umsetzung des Sonderinvestitionsprogramms, was in diesem Jahr, hoffen wir jetzt mal in der Umsetzung auch der Kommunen, der Länder, viel auch Aufträge bringt. Für
und dafür müssen wir investitionsfähig sein. Das ist gerade das Problem. Also ich glaube, man muss auch unterscheiden ab der Wirtschaft, aber die kleinen und mittelständischen Unternehmen haben jetzt viele Jahre investiert, und um all das, was an der Transformation da war, Digitalisierung, auch mitgehen zu können. Und da es im Außen eben immer mehr wird und nicht weniger, fehlt irgendwann die Luft zum Atmen.
Und gleichzeitig Abbau von unendlich viel Bürokratie, die gerade die Kleinen besonders trifft. Also wir sollten auch schauen, dass wir sozusagen in der Frage Industrie und Mittelstand das mindestens gleichwertig machen. Ich sage mal, der Mittelstand ist für unser Land ökonomisch sehr noch wichtiger.
Ich bin immer noch bei Einsparpotenzial. Können Sie sich auch eine Senkung der Mehrwertsteuer vorstellen?
Eine Senkung der Mehrwertsteuer jetzt?
Entschuldigung, eine Erhöhung natürlich.
Okay.
Eine Senkung nicht. Also natürlich, man kann bestimmte Punkte, die Lebensmittel beispielsweise, auf null senken und dann Mehrwertsteuer für Luxusgüter höher machen.
Ja,
das wäre,
also,
wäre vielleicht ein
Also wenn Sie jetzt generell, ob das so dann austarierbar ist, weiß ich nicht. Und ob es die Probleme, die Sie jetzt zu Recht ansprechen, noch eher verschärft, glaube ich eher auch. Und ich finde generell Mehrwertsteuererhöhungen in der jetzigen Phase der hohen Inflation kein echt gutes Signal.
Ist das realistisch?
Das ist auf jeden Fall erstmal kein Ausschluss, um das mal in der Politikersprache zu übersetzen. Und,
nee, ich habe mich da schon dagegen ausgesprochen. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es kommt.
Genau, das ist kein Ausschluss. Mhm. Und am Ende ist Herr Söder auch nicht wirklich dagegen, weil es am Ende...
So sehen Sie mal, meine sehr verehrten Damen und Herren, so geht es uns jeden Tag, echte.
Ja,
wieso?
Sagt der Mann,
der vor kurzem
über Weimarer Verhältnisse sofort spricht in dem Moment. Und mich
ja, natürlich.
Gut, aber Sie sagen, ich bin alarmistisch und Sie sprechen über Weimarer Verhältnisse.
Also
müssen wir beide jetzt einen Pakt schließen?
Kein Ausschluss für die Mehrwertsteuer.
Also wir schließen heute keinen Pakt mehr.
Okay. Aber dann kommen wir wieder.
Stillstand wäre schon.
Aber ich würde gerne ganz, wir haben nur noch eine Minute, Herr Repinski, noch einmal lernen, was ist realistisch, worauf die sich einigen, wenn sie sich einigen?
Naja, die Mehrwertsteuer ist natürlich etwas, was man mit einem zweistelligen Milliardenbetrag pro Punkt beschließen könnte, wenn sie das da drauf setzen. Verhältnismäßig einfach. Im internationalen Vergleich ist die Mehrwertsteuer eher gering, hat einen riesengroßen Nachteil, nämlich ist ein Inflationstreiber. Und das gerade in dieser jetzigen Zeit natürlich sehr schwierig. Nur, wenn sich die Koalition auf nichts anderes einigt, irgendwo muss das Geld eben herkommen. Und Herr Söder hat jetzt noch nichts Konkretes gesagt, wo man das wirklich einsammeln kann. Also, am Ende würde ich vermuten, irgendwas wird bei der Mehrwertsteuer passieren.
Kriegt die Regierung die Kurve, haben wir gefragt?
Ich glaube, wird er nicht recht behalten.
Aber das ist auch keine Ganzfestlegung, die Herr Söder.
Glauben Sie, diese Regierung bekommt die Kurve?
Naja, also da hat Herr Söder natürlich recht, dass es eine existenzielle Frage ist und dass es passieren muss. Nur das Problem ist, ein Bundeskanzler ist immer dann erfolgreich, wenn er entweder ein besonders guter Mediator ist, also Interessen zusammenbringt, oder besonders gut begeistern kann und dadurch die Leute ihm folgen. Das habe ich jetzt beides bei Friedrich Merz noch nicht entdeckt. Also er muss sich entscheiden, guter Mediator oder gut begeistern und nicht sich immer mit allen Gruppen nur anlegen. Dann gelingt es nicht.
Kommunikation ist ein weiteres Thema dieser Regierung, über dass wir ein anderes Mal sprechen. Für den Moment danke ich und gebe ab zu Jesse Wellmer zu den Tagesthemen. Jesse, was habt ihr vor?
Karin, wir blicken zunächst in einen kleinen Ort im Saarland. In Elversberg wird gerade gefeiert, nachdem die Sportvereinigung Elversberg nämlich heute den Aufstieg in die erste Fußball-Bundesliga hat Wirklichkeit werden lassen. Das und mehr gleich in den Tagesthemen.
Danke, Jesse. Schauen wir uns an. Ich habe mich herzlich zu bedanken in der Runde. Ihnen fürs Interesse und Ihnen zu Hause natürlich auch nächsten Sonntag ist Pfingsten. Schönen Pfingsten.